Auf, werde Licht, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgestrahlt. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker. Aber über dir geht der Herr auf wie eine Sonne und seine Herrlichkeit wird sichtbar über dir. Völker wandern dahin zu deinem Licht und Könige zu deinem strahlenden Glanz. Erhebe deine Augen und schaue umher, alle sind versammelt und zu dir gekommen. Ich begrüße Sie an diesem Morgen im Namen unseres Herrn Jesus Christus. In seinem Namen sind wir hier versammelt. Ihm wollen wir begegnen. Er möchte uns begegnen, möchte Sie uns alle segnen. Wir singen zusammen das angeschlagene Lied Nummer 36, die Verse 1 bis 3 und 7 bis 10. Vom Lied 36, die Verse 1 bis 3 und 7 bis 10.
Wir wollen beten. Vater im Himmel, wir wollen wirklich mit Dank zu dir kommen an diesem Morgen. wollen dir danken, dass du uns allen Grund gibst, dass unser Herz sehr fröhlich springen darf. Danke, dass du uns deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, als Licht in diese Welt gesandt hast. Dass du ihn zu uns Menschen geschickt hast, als Rettung, als Erlösung, ja, zu unserem Heil, zu unserem Guten. Vater im Himmel, du hast Gedanken des Friedens und Gedanke der Liebe über uns. Danke, dass du Gott bist, der unsere Herzen kennt. Du weißt, wo wir persönlich Dunkelheiten haben, wo wir dein Licht brauchen, wo du mit deinem Licht kommen möchtest und uns neue Hoffnung geben möchtest. Danke, dass du es wirklich gut meinst mit uns. Danke, dass wir für dich alles bringen dürfen, was uns bewegt, was uns beschäftigt, was uns Sorgen macht und uns die Ruhe nehmen möchte. Wir beten weiter in der Stille. Gelobt sei Gott, der unser Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von uns wendet. Amen. Als Schriftlesung lese ich Psalm 111. Halleluja! Ich danke dem Herrn von ganzem Herzen, im Rate der Frommen und in der Gemeinde. Groß sind die Werke des Herrn. Wer sie erforscht, der hat Freude daran. Was er tut, das ist herrlich und prächtig. Und seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich. Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, der gnädige und barmherzige Herr. Er gibt Speise denen, die ihn fürchten. Er gedenkt ewig an seinen Bund. Er lässt verkündigen seine gewaltigen Taten seinem Volk, dass er ihnen gebe das Erbe der Heiden. Die Werke seiner Hände sind Wahrheit und Recht. Alle seine Ordnungen sind beständig. Sie stehen fest für immer und ewig. Sie sind recht und verlässlich. Er sendet eine Erlösung seinem Volk. Er verheißt, dass sein Bund ewig bleiben soll. Heilig und hehr ist sein Name. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Klug sind alle, die danach tun. Sein Lob bleibet ewiglich. Amen. Wir singen vom Lied 165, Gott ist gegenwärtig, die Strophen 1 bis 3 und 6 bis 8. 165.
Hoffnung, denn Gott ist mitten unter uns. Gott inmitten von Gottlosigkeit und Gottesferne. Glauben Sie das? Im Weihnachtsrummel ist wohl kein Platz mehr für Gott. Kaum einer spricht mehr von Jesus Christus. Wo aber ist dann Gott? Viele unserer Zeitgenossen mögen antworten, bei all dem Leid in dieser Welt, bei den Kriegen, von denen man hört, bei den Hungersnöten, Naturkatastrophen und so weiter. Ich kann nicht mehr an einen Gott glauben. Aber was feiern oder gedenken wir dann noch an Weihnachten? Manchmal scheint Bethlehem so weit von unserer heutigen Realität entfernt zu sein. Oft verstellt sich uns der Blick durch Arbeit und Alltagsstress oder die Sorgenlast. Wir können Gott nicht mehr sehen. In Einsamkeit, in Schmerzen stimmen wir plötzlich mit ein in diese Frage: Wo bist du, Gott? Wir müssen auch von uns wegschauen und fragen, was sagt denn Gott selbst? Was sagt die Bibel über Jesu Kommen in diese Welt, über Gott mitten in dieser Gottlosigkeit? Wir wollen lesen vom Lukas-Evangelium, Lukas Kapitel 2, die Verse 25 bis 32. Lukas 2, die Verse 25 bis 32. Nun lebte damals in Jerusalem ein Mann mit Namen Simeon. Er war ein gerechter Mann von tiefer Frömmigkeit und wartete auf den Trost Israels, den Messias. Der Heilige Geist ruhte auf ihm. Und vom Heiligen Geist war ihm offenbart worden, er würde den Tod nicht sehen, bevor er nicht den Gesalbten des Herrn gesehen habe. Und vom Geist Gottes getrieben kam er gerade jetzt in den Tempel, als die Eltern das Kind Jesu hineintrugen, um das zu tun, was nach dem Brauch des Gesetzes üblich war. Da nahm er es auf seine Arme und pries Gott mit den Worten: Nun lässt du, o Herrscher, deinen Knecht nach deinen Worten in Frieden fahren, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, den du vor den Augen aller Welt bereitet hast. Ein Licht, das den Völkern Offenbarung und deinem Volk Israel Herrlichkeit bringt. Wir müssen uns das vorstellen. Damals war es gar nicht so viel anders als heute. Ungerechtigkeit. Die Israeliten litten unter der römischen Besatzungsmacht. Krankheit. Es gab kein Sozialsystem. Kranke und alte Menschen waren auf die Hilfe ihrer Mitmenschen angewiesen. Und Bettler gehörten zum alltäglichen Straßenbild. Armut. Es gab ein Heer von Tagelöhnern und Arbeitslosen, Witwen und Waisen, Gewalt und Kriege. Israels Geschichte war gezeichnet von Kriegen und von der Unterdrückung anderer Völker. Schon lange hatten sich die Israeliten auf Erlösung gesehnt. In ihren Schriften des Alten Testaments hatte ihr Gott doch einen Erlöser, den Messias, verheißen. Und immer noch kursierten diese Geschichten von Gott, wie er sein Volk aus Ägypten geführt hatte, wie er mit mächtigen Zeichen und großen Wundern sich zu seinem Volk gestellt hatte. Sagenhafte Stories erzählten die Alten der jüngeren Generation weiter. Aber jetzt, die meisten hatten die Hoffnung aufgegeben. Eigentlich ging es mit dem Volk immer mehr bergab. David und König Salomo, ja, das waren noch Zeiten. Aber das war jetzt schon 1000 Jahre her. Damals sprach Gott noch zu seinem Volk. Aber seit 400 Jahren hatte Gott keinen Propheten mehr zu ihnen gesandt. Man feierte noch Feste und Gottesdienste, aber viele wussten gar nicht mehr, was bedeutet eigentlich Passafest oder Laubhüttenfest. Man tat es halt. Man hatte seinen Spaß, der Alltag wurde unterbrochen, das Christe Trau etwas erhält. Aber über die allgemeine Resignation konnte diese Festlichkeit nicht mehr hinwegtäuschen. Es herrschte Hoffnungslosigkeit. Nein, nicht alle ließen den Kopf hängen. Es gab doch noch welche, die Hoffnung hatten. Zeloten wurden sie genannt. Wir würden heute Widerstandskämpfer sagen, Angehörige einer Untergrundorganisation. Sie hatten erkannt, dass es längst Zeit war, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Geschickt und schlau, mutig und unerschrocken musste man sein. Hartnäckig, Stärke und wenn nötig auch Brutalität waren jetzt gefragt. Den Römer galt es aus dem Land zu werfen. Es gab aber auch die anderen, die nüchternen Zeitgenossen, die die Realität sahen und sie nahmen, wie sie ist. Man muss eben das Beste draus machen. Hilf dir selber und vielleicht hilft dir dann auch dieser Gott. In unserem Text lesen wir, dass da nun aber ein Mann war in Jerusalem, der hatte den Namen Simeon. Warum wird von diesem Mann hier erzählt? Weil er gerecht war? Weil er gottesfürchtig war? Nein, ich denke, er wird hier erwähnt, weil er ein Hoffender war. Simeon war einer der wenigen, die die Hoffnung festgehalten hatten. Die Hoffnung inmitten von Hoffnungslosigkeit. Die Hoffnung auf den lebendigen Gott Israels. Nicht auf menschliches Vermögen, aber auf die Zusagen Gottes, dass er sein Heiland senden wird. Und in diesem Hoffen auf den allmächtigen Gott ist Simeon ein Wartender geworden. Er wartete auf den Trost Israels. In der jüdischen Hauptstadt Jerusalem, inmitten von Hoffnungslosigkeit, dort wo die römische Besatzungsmacht am stärksten war, dort lebte dieser Mann, dort hoffte dieser Mann auf den Trost Israels. Jesus Christus war damit gemeint, der lebendige Sohn Gottes selber. Trost Israels, der Retter, der schon lange Zeit vorher im Alten Testament immer wieder angekündigt worden ist. Viele hatten ihn aus ihren Gedanken verdrängt oder verloren. Simeon hatte ihn festgehalten. Können wir uns das vorstellen? Dieser alte Mann, ein ganzes Leben, diese Perspektive, ein Leben lang diese Hoffnung vor Augen, diese Hoffnung im Herzen bewahrt, in einer Gesellschaft, in einer Umgebung, die hoffnungslos war. Worauf hoffen wir? Worauf hoffen Sie heute? Was für eine Hoffnung tragen wir in unserem Herzen? Viele hatten Hoffnung auf eine neue Regierung hier in Deutschland. Viele sind enttäuscht worden. Andere hoffen vielleicht auf die EU. Aber wir denken vielleicht viel persönlicher. Ich hoffe nur auf Gesundheit und ein fröhliches Herz. Ich hoffe nur auf ein fröhliches Familienleben. Oder viele mögen uns erzählen, was sie für Hoffnungen verbinden mit dem neuen Jahrtausend. Worin ist unsere Hoffnung? Hätte Simeon sein ganzes Leben so durchgehen können, wenn er die Hoffnung auf solche Dinge gesetzt hätte? Hätten sie ihn durchgetragen? Ich glaube nicht. Aber wie können wir denn diese Hoffnung, wenn wir das wollen, in Gott festhalten? Wie hat der Simeon das gemacht? Wie konnte er sich diese Hoffnung inmitten von Hoffnungslosigkeit bewahren? Es ist interessant, im Hebräischen heißt sein Name, das Verb, was dort gebraucht wird, hören oder erhören. Ich glaube, der Simeon war ein Hörender auf Gott. Er hörte auf Gott, auf sein Wort. Und Gottes Wort zeichnete eine andere Realität, als er tagtäglich mit seinen eigenen Augen sah. Gottes Wort zeigte ihm die göttliche Realität, wer Gott ist und was er für einen Plan mit der Welt hat. Nicht das, was die Nachrichten täglich ihm sagten oder uns heute sagen. Das hat nichts mit Naivität oder Blauäugigkeit zu tun. Auch nichts mit Weltabgekehrtheit oder Weltfremde. Gerade darin liegt die Herausforderung für den Gläubigen, das anzunehmen, was wir oft mit unseren eigenen Augen nicht sehen können, aber im Glauben ergreifen müssen. Gottes Wort in unseren Gedanken, in unserem Herzen zu bewahren, Gottes Wort zu hören, seinen Trost, neben all den Schreckensnachrichten, die wir immer wieder bekommen und hören. Gott zu sehen, inmitten von all den Dingen, die uns täglich in Unruhe treiben können, am Arbeitsplatz, im Trubel der Familie oder auch im Klassenzimmer. Gott, du bist da. Zu diesem Hören gehört auch das Kennen. Ich glaube, das ist sehr eng miteinander verbunden. Simeon kannte auch seinen Gott. Er wusste, wer er ist. Mir hat mein Bruder ein schönes Bild erzählt, was es eigentlich heißt, Glauben festzuhalten. Vielleicht waren Sie dieses Jahr auch schon auf einem zugefrorenen See oder sowas Ähnlichem. Ich weiß noch, wie wir früher, wenn das Eis ganz frisch war und es erst um den Gefrierpunkt dran war, dann musste einer ganz mutig mal so vorprobieren, ob es schon trägt. Und wenn man Pech gehabt hat, ist man eingekracht und dann waren die Schuhe nass. Aber wenn es so richtig kalt war, 10, 15 Grad minus, wenn es schon eine Weile kalt war, dann konnte auch der Dickste von uns sich ganz getrost aufs Eis begeben. War gar keine Frage, das wird halten. Wenn wir unseren Gott kennen, wenn wir wissen, wie groß, wie stark, wie dick er ist, in diesem Bild gesprochen, dann können wir getrost auf ihn bauen, uns auf diesen Fels Jesus Christus stellen. Wer Gott nicht kennt, muss vorsichtig probieren, weiß nicht, ob diese Hoffnung hält. Simeon hörte auf Gott und erkannte Gott. Und der Heilige Geist war mit ihm. Und es war ihm vom Heiligen Geist offenbart worden, dass er nicht sterben werde, bevor er den Christus des Herrn gesehen hätte. Da kam noch mal eine andere Dimension hinein. Gottes Geist hatte Simeon die Augen geöffnet, um das zu sehen, was man mit seinen normalen Augen nicht sehen konnte. Ich denke, das brauchen wir heute auch in unserer Zeit, die Gott kaum mehr kennt, wo man so schwer noch was von Gott sieht oder hört, dass uns Gottes Geist die Augen öffnet, dass er mitten unter uns ist. Dass Gottes Geist uns immer wieder an die Verheißungen und Versprechungen Gottes erinnert. Dass Gottes Geist uns den Glauben und die Hoffnung stärkt auf unseren lebendigen Gott. Simeon war nicht irgendwie ein großer Glaubensheld in erster Linie, aber Gottes Geist hatte ihm die Augen geöffnet, das Herz bereitet für die Realität Gottes. Es mögen sich aber manche fragen, lohnt es sich überhaupt, auf diesen Gott zu hoffen, so wie der Simeon das gemacht hat? Sie würden vielleicht sagen, selber schuld. Ich habe mein Leben genossen und dieser Simeon hat das ganze Leben damit verbracht, auf diesen Gott zu hoffen und jetzt, wo er alt war. Ich kenne sehr viele Menschen, die von Gott enttäuscht worden sind. Erst vor einer Woche ist mir jemand begegnet in unserem Gemeindebezirk in Basel, wo wir was verteilt haben. Und dieser ältere Mann sagt, lass mich doch in Ruhe mit deinem lieben Gott. Ich habe einen besseren Gott. Irgendwie muss er enttäuscht worden sein. Vielleicht hat er mal an Gott geglaubt oder auf ihn gehofft, aber irgendwo war eine tiefe Verletzung drinnen. Weihnachten wird uns immer wieder enttäuschen. Es wird Jahre geben, in denen wir vielleicht alleine oder verlassen sind. Und ich denke auch, die Tage nach diesem Weihnachtsfest werden nicht viel anders ausschauen als die Tage davor. Aber wenn sie Simeon gefragt hätten, hat es sich gelohnt, ein ganzes Leben die Hoffnung auf Gott festzuhalten? Ja, natürlich, hätte er ihnen geantwortet. Ich würde es sofort wieder machen, keine Frage. Gott hat sein Wort erfüllt. Er hat sein Versprechen eingelöst. Frieden gefunden. Ich bin am Ziel angekommen. So würde Simeon wahrscheinlich sagen. In unserer Übersetzung in der Bibel heißt es, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Nun kann dein Knecht in Frieden fahren. Es hat sich voll ausbezahlt, ein ganzes Leben lang auf den lebendigen zu hoffen. Frieden. Frieden hatte dieser Simeon gefunden, inmitten von Friedlosigkeit. Was ist das für ein Friede, den Simeon erfahren hatte? Ich denke, es war nicht ein Frieden, den wir vielleicht mit einem schönen Weihnachtsfest verbinden oder mit einer trauten Familienfeier, so schön das ist. Auch nicht mit der Weihnachtsstimmung und den Kerzen und dem Schnee, der jetzt wegschmilzt. Ich selber mag schöne Stimmungen und habe mein ganzes Zimmer voller Kerzen. Aber letztlich diesen Frieden, das war hier, glaube ich, ein anderer Friede. Auch wir werden von Gott enttäuscht werden, wenn wir von ihm Dinge erwarten, die er eigentlich gar nicht versprochen hat. Wenn wir ihn vielleicht lediglich dazu missbrauchen, unsere Wünsche zu erfüllen oder unsere eigenen Pläne einfach abzusegnen. Ich stelle das mir mit Gott ein bisschen so vor, wie mit einer Familie. Heute gibt es viele Familien, wo beide Eltern berufstätig sind. Sie wollen oder sie müssen. Aber natürlich haben sie ihre Kinder lieb. Und um das irgendwie wettzumachen, dass sie kaum zu Hause präsent sind, schenken sie ihren Kindern Dinge oder wollen ihnen möglichst alle Wünsche erfüllen. Aber ich glaube, im tiefsten Herzen der Kinder ist sowas drin, die Geschenke sind ja gut, aber eigentlich möchte ich Zeit mit dir. Du bist ja mein Vater, du bist ja meine Mutter. Ist es vielleicht ähnlich mit Gott? Gott möchte Zeit mit uns verbringen, sucht die Beziehung mit jedem Einzelnen von uns, möchte nicht nur unsere Wünsche erfüllen oder unsere Pläne absegnen. Gott möchte nicht das Mittel sein, sondern er möchte die Mitte in unserem Leben sein. Ich glaube, dort in der persönlichen Beziehung mit Gott finden auch wir Frieden. Dort, wo Simeon dem kleinen Jesuskind begegnet ist, hat er den Frieden gefunden. Ein Friede, den die Welt nicht kennt, aber ich glaube, ein Friede, nach dem sich jeder Mensch im tiefsten seines Herzens sehnt. Und oft verwechseln wir das. Wir gehen vielleicht, kaufen uns Dinge oder befriedigen uns auf die verschiedensten Arten und Weisen, aber letztlich ist es dieses tiefe Sehnen nach dem Frieden mit Gott, das uns treibt in Unruhe. Aber diesen Frieden, wenn wir diesen mal haben, ist es ein Friede, der uns niemand nehmen kann, der nicht abhängig ist von äußerlichen Umständen. Ein Friede mit göttlicher Qualität. Simeon konnte sagen, nun kann ich in Frieden fahren. Nun hat sich mein Leben eigentlich erfüllt. Nun bin ich diesem Gott, diesem Heiland, diesem Retter der Welt begegnet. Mehr gibt es eigentlich nicht mehr. Ich habe gerade letzte Woche einen Rundbrief bekommen aus der Türkei, erst von Anfang Dezember. Und dort schreiben sie von einer Frau aus dem Erdbebengebiet. Eine Frau, die aus dem Erdbebengebiet kam, hatte ein fürchterliches Trauma. Sie konnte nicht schlafen. denn sobald sie die Augen schloss, kamen all die schrecklichen Bilder und Erinnerungen der Erdbebennacht wieder. Nachdem sie gebetet und Jesus in ihr Leben eingeladen hatte, konnte sie endlich wieder besser schlafen. Ich denke, das ist ein Beispiel. Ein Mensch ist Gott begegnet, in der Begegnung mit Gott wieder Frieden gefunden. Es kann wieder was heil werden, auch in solchen extremen Umständen wie einer Erdbebenkatastrophe. Auch Simeon unter den Römern, unter der Besatzungsmacht, in einer Gesellschaft voller Friedlosigkeit, konnte den Frieden Gottes bewahren, weil er seinen Heiland gesehen hatte. Er hatte Gott nicht zum Mittel gebraucht, sondern er hat auf ihn gewartet, als den, der er ist, der Retter von Schuld und Gottgetrenntheit. Und so ging er, geleitet vom Heiligen Geist, zum rechten Zeitpunkt in den Tempel. Und so hat ihm der Heilige Geist die Augen geöffnet, in diesem kleinen Kind schon den verheißenen Messias zu sehen. Das ist Glaube. Da, wo eigentlich noch gar nichts zu sehen ist, schon zu wissen, Gott ist hier. Ich möchte Ihnen noch ein letztes Bild mitgeben vom Morgenstern, der schon hell leuchtet, wenn es noch dunkle Nacht ist. Warum heißt er Morgenstern? Weil er den Morgen, das Licht ankündigt. Und wer den Morgenstern sieht, weiß, es wird Licht werden. Mit dem Morgenstern hat irgendwie der Morgen schon begonnen, auch wenn es noch ganz dunkel, noch ganz Nacht aussieht. In unserem Leben, wenn wir unsere Hoffnung auf Gott setzen, wenn wir den lebendigen Gott kennen, wird es oft trotzdem noch genauso dunkel sein wie vorher. Aber drinnen hat schon etwas begonnen von diesem Frieden, ist schon Licht geworden und es wird ganz Tag werden, wenn unser Herr und Heiland Jesus Christus wiederkommen wird. Sein Geist möchte uns die Augen dafür öffnen und es uns im Herzen bewahren. Und so hält Simeon am Ende unseres Textes das Kind in den Armen, dieser alte Mann, und kann ausrufen: Meine Augen haben deinen Heiland gesehen, den du bereitet hast vor aller Welt, ein Licht zu erleuchten die Völker. Können Sie sich das vorstellen, dieser alte Mann mit dem kleinen Kind? Wie er jubelt, wie er sich freut, vielleicht sogar tanzt mit Freudentränen. Den Heiland hat er gefunden. Und so hat er Hoffnung in Hoffnungslosigkeit, hat sich bestätigt für ihn. Und so hat er Frieden in Friedlosigkeit gefunden. Und ich glaube, dass dieser Retter und Heiland Jesus Christus heute genau derselbe ist wie damals und wie er auch in alle Ewigkeit sein wird. Deswegen dürfen auch wir zu gutem Grund auf unseren lebendigen Gott hoffen, auch wenn es noch so hoffnungslos in unserer Welt oder auch in unserem persönlichen Leben aussieht. Deswegen ist es möglich, in Jesus Christus Frieden zu haben, inmitten von Friedlosigkeit, auch wenn wir in unserem eigenen Herzen oft Friedlosigkeit erleben. Wer Jesus Christus zu seinem Herrn hat, der erlebt, dass Gott mitten unter uns ist, bei ihm ist, auch in einer Welt, die Gott nicht mehr kennt. Und Gott und sein Wort ist unveränderlich. Es ist ein fester Grund, ein hoffnungsvoller und friedvoller Grund, auf dem Sie in das neue Jahrtausend gehen können. Amen. Wir singen jetzt vom Lied 351, die Verse 1 bis 4, 7 bis 9 und 13. Das sind so viele schöne Verse, da konnte ich mich nicht entscheiden. Lied 351, die Verse 1 bis 4, 7 bis 9 und 13. Wir beten und stehen dazu auf. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du in diese Welt gekommen bist. Und wir danken dir, dass du in unser Leben kommen möchtest, uns begegnen möchtest, uns deinen Frieden schenken möchtest. Wir loben und preisen dich dafür. Und wir wollen unser Herz dir öffnen. Wir wollen dich bitten, dass du uns geöffnete Augen des Herzens schenkst, dich zu sehen, sensibel zu werden für dich, dass du unseren Geist erweckst, dein Wort recht zu verstehen, dein Wort im Herzen zu tragen, wenn uns so viele andere Dinge umtreiben. Wir brauchen dich. Wir brauchen dich in all den Situationen, die im neuen Jahr auf uns zukommen werden. Wir brauchen deinen Frieden und wir danken dir für deinen Frieden. Herr Jesus, wir wollen dich auch bitten, dass durch unser Leben etwas von dieser Hoffnung und von diesem Frieden, den wir selber in dir gefunden haben, weitergetragen werden darf an Menschen um uns herum, die dich noch nicht kennen, die noch von Unruhe und Friedlosigkeit getrieben sind. Mach uns zu Hoffnungsträgern, zu Friedensboten. Lass dein Licht leuchten in und durch uns. Und so siehst du, Herr Jesus Christus, unsere Stadt, unser Land, diese Welt, in der wir leben. Du siehst all die Ungerechtigkeit. Du siehst Glaubensgeschwister, die in Verfolgung sind, die nicht genug zum täglichen Essen haben. Du siehst Menschen in Naturkatastrophen. Du siehst Menschen in Einsamkeit, die ihre Lieben verloren haben. Wir bitten dich, dass du auch in dieses Leid hineinsprichst, auch dort hineinkommst, auch dort ein Licht der Hoffnung aufleuchten darf. Wir bitten dich besonders für deine Gemeinde in diesen Krisengebieten, dass du sie stärkst, dass sie die Hoffnung behält und dass sie Hoffnung weitergeben können. Und Herr, wir warten, dass du wiederkommst und dein Friedensreich anbricht. Darauf hoffen wir. Behalte uns die Hoffnung auf dich, Herr. So wollen wir zusammen beten und dich loben. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Sie können sich nochmal hinsetzen. Wir singen noch das Lied 170, die Verse 1 bis 3. Komm, Herr, segne uns. Lied 170, die Verse 1 bis 3. Das Opfer heute ist für die Aktion Brot für die Welt. Zum Abschluss stehen wir noch auf für den Segen. Der Gott aber der Hoffnung erfülle sie mit aller Freude und mit allem Frieden im Glauben, damit sie in der Kraft des Heiligen Geistes immer reicher werden an lebendiger Hoffnung. So segne sie der allmächtige Gott, Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Amen.